DW Menschen und Märkte.
Ein bisschen Hoffnung. Europa kämpft sich aus der Corona-Rezession. Ein bisschen mehr Druck. Deutschland schärft bei den Klimazielen nach. Und ein bisschen Zukunft. Die neuen Kunstsammler zahlen mit Bitcoin und Ether. Das und mehr sind die Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Schön, dass Sie zuhören. Deutlich über ein Jahr im Stop-and-Go-Modus zwischen Öffnung und Lockdown liegen bereits hinter uns. Etliche Firmen haben ihren Betrieb eingestellt und es werden wohl noch weitere folgen. Doch so langsam macht sich in Europa Hoffnung breit, dass die Pandemie bald ein wenig gebändigt werden könnte. Es liegt etwas in der Luft und das riecht nach Normalität. Diesen Duft hat wohl auch die EU-Kommission geschnuppert, denn die wirtschaftlichen Aussichten im laufenden Jahr werden besser, wie Holger Beckmann berichtet.
Nun soll es doch sehr schnell gehen. Schon zum Herbst wird sich die wirtschaftliche Situation in der Europäischen Union nach Einschätzung der EU-Kommission deutlich verbessern. Für das vierte Quartal dieses Jahres rechnet sie mit einer Erholung auf das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise, EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.
The EU economy is set to grow robustly this year and next.
Europas Wirtschaft wird in diesem und im nächsten Jahr robust wachsen. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben zwar für einen bisher schwachen Start gesorgt, aber die wachsende Dynamik der Impfungen wird eine baldige Lockerung überall ermöglichen. Das geschieht ja auch bereits und das wird der Wirtschaft eine rasche Erholung möglich machen. Das erwartete Wachstum für alle EU-Staaten zusammen beziffert die Kommission auf 4,2% in diesem Jahr. Im Februar hatte ihre Schätzung noch bei 3,7% gelegen. Und für 2022 wird dann ein Plus beim europäischen Bruttoinlandsprodukt von 4,4% prognostiziert. Zahlen, die insgesamt zuversichtlich stimmen, denn eigentlich war man in Brüssel davon ausgegangen, dass Europas Wirtschaft erst im nächsten Jahr das Vorkrisenniveau erreichen wird. Doch offensichtlich überwiegt derzeit der Optimismus bei Unternehmen, Verbrauchern und auch bei der Politik. Entwarnung vom Wirtschaftskommissar zunächst einmal auch beim Blick auf die Inflation.
Inflation is set to peak.
Die Inflation wird in diesem Jahr ihren vorläufigen Höchststand erreichen. Sie wird sich dann aber 2022 wieder abschwächen.
To moderate again in 2022.
So Gentiloni. Die starken Wachstumsimpulse führt Brüssel auch auf den europäischen Corona-Aufbaufonds zurück. Allein die Aussichten auf Gelder aus dem 750 Milliarden Euro schweren Fonds beflügelten die positiven Erwartungen in allen Mitgliedstaaten. Das stärkste Wachstum von allen wird Spanien vorausgesagt. Auch Frankreich darf auf ein kräftiges Plus seines Inlandsproduktes hoffen. Für Deutschland wird ein Zuwachs für dieses Jahr von 3,4% vorausgesagt. Allerdings, nicht alles an dieser ökonomischen Frühjahrsprognose der EU-Kommission ist golden. Das zeigt sich vor allem bei der Staatsverschuldung. Allein in den Ländern der Eurozone wird die Schuldenquote im Durchschnitt auf 102% der Wirtschaftsleistung steigen. Das ist ein Höchststand. Die europäischen Stabilitätsregeln erlauben eigentlich nur 60%, sind aber mit Beginn der Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt worden und sollen ohnehin reformiert werden. Eine Diskussion, die allerdings weder bei den Mitgliedstaaten noch in der EU-Kommission abgeschlossen ist. Im Gegenteil. Und einen Wermutstropfen gibt es bei der Prognose dann doch. Sie sei nämlich von erheblichen Unsicherheiten behaftet. Voraussetzung dafür, dass sich die positiven Erwartungen erfüllen, ist nämlich tatsächlich ein baldiges Überwinden der Pandemie in Europa und weltweit.
Holger Beckmann. Deutschland will 2045 nur noch genauso viel klimaschädliches CO2 ausstoßen, wie es auch wieder binden kann. So sieht es das neue Klimagesetz vor, das heute eine weitere Hürde genommen hat. Schon auf dem Weg dahin, also bis ins Jahr 2030, sollen die Treibhausgase demnach deutlich reduziert werden. Und der größte Teil soll im Bereich Energie und Verkehr eingespart werden. Die Vorgaben betreffen also auch die börsennotierten Energie- und Autokonzerne. Doch wie bereit und vor allem wie weit sind sie, Treibhausgase zu reduzieren? Nicolas Busch-Schlüter berichtet.
Der Energiekonzern RWE muss derzeit einiges verkraften. Der schwere Kälteeinbruch in Texas im Februar hat dem Unternehmen erhebliche Verluste beschert, gaben die Düsseldorfer heute bekannt. Und aus Berlin kamen weitere schlechte Nachrichten. Sollte das neue Klimaschutzpaket der Bundesregierung wie vorgestellt durchs Parlament kommen, könnte das weitere Belastungen für RWE bedeuten, glaubt Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Akatis Investment.
Na, RWE ist insofern betroffen, als dass nach Berechnungen der Boston Consulting Group wir jetzt nicht wie geplant 2038 aus der Kohle aussteigen müssen, sondern schon 2030. Das heißt, da muss RWE dann nochmal quasi schneller abschalten, als das bisher geplant war.
Nur ein Beispiel für das, was auf viele deutsche Unternehmen zukommen könnte. Denn der Kabinettsbeschluss verlangt, dass 6 wichtige Sektoren in Deutschland, unter ihnen Energiewirtschaft, Industrie und Verkehr, alle erheblich stärker CO2 einsparen müssen als bisher. Und das kann nur durch teure Investitionen gelingen. Das betrifft neben RWE auch die im DAX notierten Autobauer. Nachhaltigkeitsexperte Henrik Ponsen von der Fondsgesellschaft Union Investment vergleicht die anstehende Aufgabe mit einem Marathonlauf.
Das Klimaschutzpaket macht jetzt allen Rennteilnehmern, um im Bild zu bleiben, klar, man muss von Anfang an Tempo machen, und es gemächlich angehen zu lassen, ist keine Strategie, um wirklich hinten raus am Ziel anzukommen.
Laut Ponsen haben alle börsennotierten Konzerne zumindest den Anfang schon gemacht. Vollständig nachhaltig arbeitende oder sogar grüne Unternehmen sind an der Frankfurter Börse dagegen Mangelware, findet er. Es gäbe aber durchaus Lichtblicke, wie das Energietechnikunternehmen Siemens Energy oder den Persil-Hersteller Henkel. Kapitalmarktexperte Stefan Risse sieht vor allem Nachteile durch das neue Gesetz. Es sei ein Schnellschuss und hätte mit der Industrie vorher abgesprochen werden müssen. Besser wäre eine internationale Anstrengung gewesen, um auch China als großen CO2-Emittenten in die Pflicht zu nehmen.
Und wenn wir uns jetzt Klimaziele setzen, die ambitionierter sind als der ganze Rest der Welt, dann wird das eben dazu führen, dass die deutsche Industrie möglicherweise in Teilen aus Deutschland abwandern muss, weil man hier nicht mehr rentabel erzeugen kann.
Nachhaltigkeitsexperte Ponsen widerspricht vehement. Er ist sich sicher, dass Deutschland beim Klimaschutz Chancen habe, sogar Vorreiter zu werden. Und vor den Kosten zu fliehen, bringe nichts.
Die Kosten kommen immer. Sonst in Form von Katastrophenschutzkosten, wenn wir das Thema Klimawandel nicht angehen. Und insofern sehe ich das nicht als einen riesengroßen Kostenblock, den man vermeiden könnte, sondern ich sehe das als eine Investitionschance, um Zukunft zu erschließen.
In Sachen Klimaschutz stehen börsennotierte Konzerne also noch vor großen Aufgaben. Das zeigt auch das Beispiel RWE. Das Unternehmen sieht sich beim Umbau zu einem führenden Ökostromproduzenten auf einem guten Weg. Die Deutsche Umwelthilfe sieht RWE dagegen immer noch als großen Umweltsünder und nominierte den Konzern just heute für den Goldenen Geier 2021, den Preis für die dreisteste Umweltlüge des Jahres.
Nicolas Buschlüter. Wäre Kalifornien nicht Teil der USA, so wäre der US-Bundesstaat gemessen am Bruttoinlandsprodukt die 5. Wirtschaftsmacht der Welt. Gleichzeitig schlägt in Kalifornien der Klimawandel mit aller Kraft zu. Dürre und Waldbrände sind die Folge. Eigentlich sind August bis September die Feuermonate, doch schon jetzt sind die Böden im wohlhabenden Kalifornien ausgetrocknet. Und viele Kalifornier bereiten sich deshalb auf mögliche neue Buschbrände und Stromausfälle in den kommenden Monaten vor. Markus Schuler berichtet.
Breaking news out of San Rafael, Chopper 5 over the fire burning through open grass as right now. This is near Kern.
In den Abendnachrichten aus San Francisco gibt es fast jeden Tag neue Meldungen über Buschfeuer, und es ist noch nicht einmal Sommer. Das jüngste Feuer ist keine 24 Stunden alt, es ist nur gut 3 Kilometer von Richard Vasquez' Haus ausgebrochen in San Rafael, wenige Kilometer nördlich von San Francisco. Wir stehen in seinem Garten, der so groß ist wie 2 Fußballfelder.
One of the reasons why this is such a vulnerable.
Unsere Gegend ist für Feuer deshalb so anfällig, weil hier alles eine große Fläche ist, die mit dem China Camp State Park verbunden ist. Und dort liegen viele abgestorbene Eichen auf dem Boden. Außerdem haben sich eingeschleppte Straucharten wie Besenginster breit gemacht. Das alles zusammengenommen plus die Trockenheit macht diese Region verwundbar. Jedes Jahr kommt es hier in Nordkalifornien zu verheerenden Bränden. Allein im vergangenen Jahr fielen rund 17.000 Quadratkilometer den Flammen zum Opfer. Der 58-jährige Vasquez hat sich vorgenommen, seine Familie und das eigene Haus besser zu schützen. Bisher sind er und seine Familie vor den Feuern verschont geblieben. Doch sein Haus grenzt direkt an ein großes Waldstück an. Wir haben hier regelmäßig Ziegenherden, die alles abgrasen. Wir graben die Böden um und bedecken sie dann mit Holzmulch. So versuchen wir, hohe Gräser und eingeschleppte Pflanzenarten zu verhindern, die hier nicht hingehören. Eigentlich beginnt die sogenannte Feuersaison in Kalifornien erst im Spätsommer, sprich August bis September sind die gefährlichsten Monate. Aber in diesem Jahr hat es viel zu wenig geregnet. Böden und Sträucher sind bereits ausgetrocknet. Gestern hat Gouverneur Gavin Newsom die Bevölkerung im Norden des Bundesstaates zum Wassersparen aufgefordert.
In den letzten paar Wochen haben wir ungefähr
In den vergangenen Wochen haben wir so viel Wasser verloren, wie es von gut 1 Million Haushalte im Jahr verbraucht wird. Dieses Jahr hat die Schneeschmelze erst gar nicht Flüsse und Auffangbecken erreicht. Das Wasser ist einfach versickert und verdunstet.
Much of it evaporating completely.
Feuer sind das eine, die Stromversorgung ist das andere. Die muss bei besonders großer Brandgefahr abgeschaltet werden, oft für hunderttausende Haushalte. Nicht stundenweise, sondern oft tagelang. Richard Vasquez hat sich auch darauf eingerichtet.
When there's super high winds and it's super hot outside,
besonders wenn es starke Winde gibt und eine große Hitze herrscht, muss der Energieversorger den Strom abschalten. Ich habe deshalb eine Solaranlage und zwei große Tesla-Batterien installiert. Mein Haus ist dadurch jetzt unabhängig. Das Vertrauen in die kalifornische Regierung ist durch die jährlichen Waldbrände nicht gerade gewachsen. Die Behörden unternehmen zu wenig, sagt Vasquez, um Mensch und Natur präventiv zu schützen. Gemeinsam mit Nachbarn mietet er alle paar Wochen eine Planierraupe, um vertrocknete Büsche und Sträucher zu entfernen. Erst kürzlich hatte er wieder eine Ziegenherde zu Gast, die Gräser und Sträucher dezimierten.
Markus Schuler berichtete. Vergangene Woche haben wir hier in der Sendung über sogenannte NFTs gesprochen. Dabei handelt es sich um digitale Kunst, die vor allem mit Bitcoins und Ether gekauft wird. Dass es da draußen viele Menschen gibt, die anscheinend große Mengen an Digitalwährungen angehäuft haben, das kommt immer mehr im Kunstmarkt an. Beim New Yorker Auktionshaus Sotheby's können deshalb nun auch klassische Picasso, Monets oder Renoirs mit Digitalwährungen ersteigert werden. Bei einer aktuellen Auktion geht es dabei um viele Millionen. Antje Passenheim berichtet.
We start the bidding. On this work at $45 million. $45 million.
Die Kunstpreisrallye startet wieder. Nach über einem Jahr lassen die großen New Yorker Auktionshäuser ihren Hammer vor anwesenden Kunden fallen. Ein Zeichen der Normalität, nach dem sich Kunstliebhaber gesehnt haben, sagt der Kunstmarktexperte der New York University, Eric Greenleaf. Dass die Leute sich wieder Kunst ansehen, dass sie wieder Geld dafür ausgeben. Geld, das sie im vergangenen Jahr nicht ausgegeben haben. Da war ein Triptychon von Francis Bacon bei Sotheby's mit rund $85 Millionen ein Ausreißer. Die Auktionshäuser machten wenig Schlagzeilen, doch sie haben die Krise überlebt und ihre Kundschaft hat darauf gewartet, sagt Greenleaf. Es wurde viel Geld am Aktienmarkt gemacht und die Auktionshäuser hoffen, dass viele der Gewinner es nun für Kunst ausgeben. Möglichkeiten gibt es genug. Im Angebot hat Christie's etwa Claude Monets Stadtansicht Waterloo Bridge. Das Auktionshaus erwartet sich umgerechnet etwa €30 Millionen davon. Für eine Skulptur des deutschen Künstlers Martin Kippenberger erhofft es sich mindestens die Hälfte. Konkurrent Sotheby's hofft auf viele hoch zweistellige Millionenpreise. So könnte das Werk Versus Medici des US-Künstlers Jean-Michel Basquiat bis zu €41 Millionen einbringen. Monets Seerosen €33 Millionen. Ein Stillleben von Äpfeln und Birnen von Paul Cézanne wird auf bis zu umgerechnet 30 Millionen Euro geschätzt. Der Cézanne ist ein Beispiel für einen bekannten Künstler, dessen meiste Werke irgendwo in Museen hängen. Wenn jemand sich also für ein Stillleben wie dieses interessiert, dann hat er nicht viele Möglichkeiten, es zu ergattern. Aber auch das Interesse an jungen Künstlern wachse und das von jungen Kunstliebhabern auch, sagt Greenleaf. Die Leute sehen die Kunst als attraktive Möglichkeit an, um ihr Geld anzulegen. Das ist für viele attraktiver als Aktien. Erstmals kann ein Kunstwerk bei einer großen Frühjahrsauktion auch mit einer Kryptowährung bezahlt werden. Sotheby's akzeptiert Bitcoin und Ether als Zahlungsmittel. Für das Gemälde Love is in the Air des britischen Street-Art-Künstlers Banksy, umgerechnet rund 4 Millionen Euro schwer. Der Weg über die Kryptowährung falle den traditionellen Häusern nicht ganz leicht, sagt Kunstexperte Greenleaf. Doch sie hätten einfach gelernt, dass sie an diesem Weg nicht mehr vorbeikommen. Weil es viele Leute gibt, die viel Kryptogeld besitzen, es vermehren wollen oder bereits vermehrt haben. Sie wollen mit diesen Währungen bezahlen. Die Auktionshäuser wollen allerdings nicht in den Verdacht kommen, dass sie eine Möglichkeit der Geldwäsche sind. Erst kürzlich war bei Christie's eine komplett digitale Collage des Künstlers Beeple unter den Hammer gegangen. Investor Vignesh Sundarrajan erwarb das Werk, das mit einem digitalen Echtheitszertifikat, einem Non-Fungible Token, gesichert ist. Die Kunstszene habe sich verändert, sagt der Pionier. Es gibt dieses neue Kapital, das in der ganzen Welt vorhanden ist, und es gibt diese neuen Künstler und die neue Kunst, und das ist mein Fokus der Zukunft. Etwas Bodenständigeres bietet in diesem Frühjahr das kleinere Auktionshaus Guernseys an, eine bekritzelte Kühlschranktür von US-Künstler Keith Haring und einen ausgestopften Elchskopf von seinem Kollegen Andy Warhol. Beide werden auf sechsstellige Summen geschätzt.
Antje Passenheim berichtete. Damit endet der Podcast für heute. Die Technik hatte Christoph Grove. Ich bin Nicolas Martin und am Freitag sind wir wieder für Sie da. Morgen ist in Deutschland Feiertag und wir pausieren. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.